Wir sind mitten in einer Predigtserie zum Thema Mini-Stadt. Und das sieht man ein bisschen an der Dekoration, an dieser Silhouette, die übrigens wirklich auch ein wenig Amriswil darstellt, mit dem Berg, dem Sentis, dem Turm, der Kuh. In Jeremia 29,7 im Alten Testament steht, dass wir, Zitat, für die Stadt beten und der Stadt Bestes suchen sollen. Und genau das wollen wir. Auch mit dieser Serie, wir beten für die Stadt, wir wollen als Kirche ein Segen sein für unsere Umgebung. Stadt bedeutet Menschen, wir wünschen uns, dass es Menschen gut geht. Und wir glauben, dass hier drin, in der Bibel, gute Nachricht für die Menschheit steckt. Und wir werden heute etwas auspacken. Und diese Bibel, die ist so wie ein Geschenk, oder? Sieht man das? Wir werden etwas davon auspacken. Jetzt gab es aber einige Rückmeldungen zu dieser Predigtserie. Und zwar, den einen wird es aufgefallen sein, wir haben nur negative Gedankenblasen, die so über unsere Stadt aufgehen. Im Foyer haben wir es unterdessen geändert. Aber wenn man hier auf das Bild sieht, ist alles negativ, oder? Fremd, isoliert, ungeliebt, ich fühle mich unverstanden, gestresst, überfordert, müde. Sind wir eigentlich Pessimisten? Denken wir, dass nur negative Gefühle über unsere Stadt aufgehen? Fokussieren wir auf dem Schlechten? Nein, natürlich nicht. natürlich nicht. Das ist gar nicht unser Ziel. Das ist gar nicht unser Ziel. Wir sind überzeugt, dass ganz, ganz viel Gutes über unsere Stadt und über unsere Umgebung aufgeht, aufsteigt. So viel Positives, so viel Freude, so viel Liebe, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Freundschaft etc. etc. Aber ein Teil der Realität des Lebens ist, dass eben nicht immer alles gut ist. Und manchmal haben wir Mühe, darüber zu sprechen. Wir stellen so die Smalltalk-Frage, hey, wie geht's? Und die Standardantwort ist, ja, es geht mir gut, geht mir gut. Manchmal, vielleicht fällt euch das auf, stellen wir die Frage sogar absichtlich in die positive Richtung, hey, geht's dir gut? Und wir lassen nicht einmal die Option, dass die Person sagen kann, nein, ehrlich gesagt, geht es mir nicht gut. Die Realität ist, dass wir viel Leid und auch Schwierigkeiten mit uns mittragen, jeder, jede. Wir tragen Verletzungen aus der Vergangenheit, vielleicht aus der Kindheit. Ein Moment, möglicherweise jetzt in der Gegenwart, der uns tief erschüttert oder entmutigt. Die Realität ist, dass wir alle unsere AGG-Geschichten haben. Das ist ein Insider. Dafür dürft ihr die Predigt vom vergangenen Sonntag nochmals nachhören. Eine super Predigt von Gernot. Über jedem schmerzhaften Erlebnis in unserem Leben haben wir die Möglichkeit, ob wir daraus eine Josef-Geschichte oder eine Jephtha-Geschichte formen. Die nicht rauskommen, ihr müsst die Predigt nachschauen. Cheshona-amriswil.ch und übrigens neu auch als Video auf der Homepage und auf YouTube. Also sogar nachsehen kann man es. Schön, dass ihr trotzdem hier seid. Mit dieser Predigtserie, Mini-Stadt, wollen wir Jesus in deine Situation sprechen lassen. Und ja, auch gerade in diese negative, entmutigende Gedankenblase. Ich habe zwei so persönliche Herzensanliegen über dieser Serie. Und ich habe die schon mal geteilt und werde es wahrscheinlich nochmals tun. Das erste ist, wir haben als Kirche weit offene Türen für alle möglichen Menschen. Die Kirche ist kein reiner Ort. Die Kirche ist erst recht nicht ein perfekter Ort. Sie war es einmal. Und dann kamst du. Und dann kam ich. Und vorbei ist es mit dem perfekten Ort. Wir alle tragen unseren Teil zu so einem bisschen chaotischen Gesamten bei. Mit unserem Charakter, mit unserer Geschichte, mit unserem Leben. Und ich glaube, an diesem Punkt müssen wir immer noch umlernen, denn irgendwie haben wir das Gefühl, dass Jesus die Gemeinschaft von guten Menschen liebt. Dass Jesus gerne dort ist, wo Heilige versammelt sind. Dort, wo die Menschen sich richtig benehmen, wo niemand flucht, niemand streitet, wo alle lieb und freundlich sind, sich alle richtig kleiden, keine Bitterkeit ist, niemand rennt und niemand schreit. Übrigens habe ich das mal als Plakat in einer Kirche in England gesehen. Rennen verboten. Dort ist Jesus, an einem Ort, wo Anstand regiert und Ordnung herrscht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sich viele nicht in eine Kirche getrauen. Denn was soll ich dort mit meinem Leben? Dieser Ort, wo alle allezeit glücklich sind, da fühle ich mich fehl am Platz. Oder mit meinen Kindern, die eben rumrennen und rumschreien. Gott und seine Schar von Heiligen. Ich frage mich manchmal, wo dieser Gott herkommt. Denn ich finde ihn nicht in der Bibel. Im Gegenteil, die große Botschaft der Bibel ruft laut und klar und deutlich, dass hier ein Gott ist, der sich mitten hinein in die Gemeinschaft mit Unperfekten, mit Schuldigen und ja, mit chaotischen Menschen begibt. Das ist die große Botschaft dieses Buches. Und so ist es kein Wunder, wenn wir hier ins Neue Testament blättern und von Jesus lesen, dass er umgeben ist von allen möglichen Menschen, bisschen zwieträchtigen Menschen, umgeben von Prostituierten, die tief in den Dreck erniedrigt wurden. Er ist umgeben von Zöllnern, das waren so ein bisschen die Asozialen ihrer Zeit, die haben die eigenen Landsleute betrogen. Er war umgeben von rauen Fischern, wo schnorret wie ein Mul gewachsen ist. Jesus war ein Magnet, ein wirkliches Magnet, der allerlei Menschen anzog und gerade solche Menschen. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass eher die Religiösen etwas Mühe hatten in der Nähe von Jesus als das allgemeine Volk. Ein Gott, der die Gemeinschaft mit nicht perfekten Menschen liebt. Ist das der Gott, den du kennst? Ist das der Gott, den du kennst? Wir als Kirche wollen weit offene Türen haben für alle möglichen Menschen. Weil Gott offene Türen hat für alle möglichen Menschen. Danke. Wir wollen offene Türen haben für alle möglichen Menschen, weil wir überzeugt sind, dass Gott die Türen weit offen hat für alle möglichen Menschen. In Römer 5,8, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, steht: Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die Größe der Liebe Gottes zeigt sich genau darin, dass Jesus für die starb, die es eben nicht verdienen. Er hat nicht gewartet, bis die Menschheit würdig wurde. Er hat nicht gewartet, bis sie irgendwie gut oder heilig ist. Nein, seine Liebe zeigt sich genau darin, dass Jesus mitten in unsere Dunkelheit kam, mitten in unsere Unwürdigkeit, mitten in unseren Schmerz, mitten in unsere Schwierigkeiten. Der große Grund, warum Jesus kam, war nicht die Heiligen zu sammeln, sondern Verlorene zu finden. Ich selbst war im Teenageralter, als ich diesem Gott so das erste Mal richtig persönlich begegnet bin. Ein Gott, der wirklich nahe zu mir kommt. Ich kann mich gut daran erinnern, es hat mich überwältigt. Ich war bei der Arbeit im zweiten Lehrjahr im Büro, am Arbeiten. Und da kam diese Situation, wo Jesus so nahe kam, dass ich weinen musste und ich habe mit aller Kraft dagegen gekämpft. Logischerweise im Büro. Ein Gott, der nahe zu mir kommt. Das hat mein Leben verändert. Vieles, was ich zuvor sollte, aber eigentlich gar nicht wollte, hat sich umgedreht. Plötzlich wollte ich ihn kennenlernen. Ich wollte ihm gefallen. Ich wollte mein Leben von ihm verändern lassen. Ich wollte ihm nachfolgen. Ich wollte mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Gott hat weit offene Türen für dich. Weit offene Türen. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und nicht nur das, Gott kommt sogar zu dir. Jesus hat null Schwierigkeiten, in Gemeinschaft mit dir zu treten. Du bist ihm nicht zu komisch, ob man es glaubt oder nicht. Nicht zu wenig religiös. Du bist ihm nicht zu tief gefallen. Deine Vergangenheit erschreckt ihn nicht und deine Gegenwart schockiert ihn nicht. Er kommt ganz gut klar mit deinen Zweifeln, deinen Schwierigkeiten, deinen Sorgen, deiner Schuld. Er kommt ganz gut klar damit. Weit offene Türen für alle möglichen Menschen. Niemand ist zu weit weg. Niemand ist zu tief in Schuld, zu stark im Zweifel, als dass Jesus ihm trotzdem oder erst recht begegnen will. Das war mein erstes Herzensanliegen. Das zweite: Wir haben einen Auftrag, eine Mission, eine Aufgabe außerhalb dieser offenen Türen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, nur die Türen zu öffnen, gibt einfach Durchzug, das bringt noch nichts. Wir haben eine Aufgabe außerhalb dieser Türen. Und dafür habe ich zwei Bilder mitgebracht. Das erste Bild zeigt den Glauben am Sonntag. So, da ist ein bisschen Amreswil, Romanson, ich glaube Erlen, Kresswil, Lang, Rickenbach. Wir kommen zusammen, wir werden ermutigt, so hoffe ich zumindest. Wir erleben gemeinsam Gott, wir beten ihn an, wir erhalten neu einen Auftrag. Und so kommen wir zum zweiten Bild, der Glaube am Montag. Wir zerstreuen uns in alle möglichen Lebensbereiche. Zurück ins eigene Haus, zurück in die Familie, zurück zur Arbeit, zurück in die Schule, in die Wege. Der Glaube kann und darf nicht nur in der Kirche stattfinden. Jesus hat gar nicht so viel Zeit in Kirchen verbracht. Wir leben Freundschaft mit den Menschen in unserer Umgebung. Wir sind ein kleines Licht, das gute Nachricht zu allerlei Menschen bringt. Wir beten und wir suchen das Beste für unsere Umgebung. So, das waren die zwei Herzensanliegen. Für den Rest der Predigt tauchen wir in eine kurze Geschichte ein, die zum Thema Zweifel und Entmutigung spricht. Vor 2000 Jahren kam Gott auf diese Erde, das glauben wir. Vor 2000 Jahren kam Gott auf diese Erde. Seine Füße standen im Staub dieser Welt. Das ist das Zentrale am Christentum. Sein Name, Jesus, sein Geburtsort, Bethlehem. Gott kam. Wir wissen wenig von ihm bis zum Alter von etwa 30 Jahren. Doch dann kommen diese drei, wir sagen, öffentlichen Jahre von Jesus Christus. Und drei Jahre, die die Welt auf den Kopf stellten. Wortwörtlich. Und bis heute gibt es Millionen, ja sogar Milliarden von Menschen, die ihre Hoffnung, ihr Vertrauen in seine Person setzen. Jesus beginnt eine Bewegung. Die Leute sagten über ihn, Zitat, Johannes 7, 46, noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann. Die Lehre von Jesus, das, was er sagte, drang tief in die Herzen der Menschen. Und es tut es heute noch. Die Menschen scharten sich um ihn. Jesus tat Wunder. Er begann, eine gefallene Schöpfung mit so viel Schmerz und Elend und Leid wiederherzustellen. Er heilte Kranke. Blinde fanden das Augenlicht wieder. Und dann sucht er sich 12 enge Freunde. Wir sagen ihnen die 12 Jünger oder die Apostel. Und mit diesen 12 Freunden zieht er in der Umgebung von Galiläa, heute Israel, also damals auch Israel, umher. Und drei Jahre sind gepackt mit tiefen Erlebnissen, mit Wundern, mit Zeichen. Sie bringen Heilung zu Leidenden, Hoffnung zu Entmutigten. Sie bringen Leben. Und dann, in einem Moment, ist alles zu Ende. Ist alles zu Ende. Jesus wird gefangen genommen und über Nacht wird ihm der Prozess gemacht. Schon am Folgetag stirbt Jesus, der Leiter dieser Bewegung, an einem Kreuz. Einen demütigenden, entehrenden, grausamen römischen Tod. Einen Verbrechertod. Es geht alles schnell, verhaftet, verurteilt, tot. Und über die Jünger kommt eine tiefe Dunkelheit. Es kommt Angst über sie. Desillusion, sie verlieren die Sicht, Unsicherheit, Zweifel, Entmutigung. Und irgendwie verständlicherweise, oder? Alles, wofür sie 3 Jahre gelebt haben, sie haben Familie verlassen, Freunde verlassen, alles zerbricht in einem Moment. Alles ist tot. Und hier startet unsere kurze Geschichte. Johannes Kapitel 20. Es war schon spät abends an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Obwohl Jesus den Jüngern mehrmals gesagt hat, dass er sterben wird und wieder auferstehen, wieder zurück ins Leben kommt, bringt ihnen das in diesem Moment absolut nichts. Sie haben es nicht verstanden, sie haben Angst, tiefe Dunkelheit, sie zweifeln. Sie sind voller Zweifel. Und über Zweifel spricht man nicht gerne, oder? Über Zweifel spricht man nicht gerne. Ich kenne diese Gefühle nur zu gut. Zweifel, Entmutigung. Manchmal zweifle ich. Wahrscheinlich geht es dir ähnlich. Manchmal fühle ich mich entmutigt. Glücklicherweise ist es nicht der Normzustand, sonst wäre mein Job hier ziemlich schwierig. Aber es gibt diese Momente von Zweifel und von Entmutigung. Die Momente, wo ich so innerlich die Türen schließe, mich zurückziehe, mich abschotte. Manchmal denke ich, um Gottes Willen, was wir hier haben, die Wahrheiten in der Bibel. Gott, der auf die Erde kommt, für uns stirbt, wieder aufersteht. Himmel, Hölle, eine Ewigkeit. Das ist so gewaltig groß. Und dann vergleiche ich das mit mir, mit meinem Leben, mit meinem Herz, das so oft kalt ist, gleichgültig. Mit meinem Leben, das so oft einfach normal ist. Und das entmutigt mich. Bei dir ist es vielleicht etwas anderes. Die Situation in der Familie, die Enttäuschung bei der Arbeit. Vielleicht einfach eine Müdigkeit über dem Leben. Ich denke, wir alle können uns mit diesen Gefühlen von Zweifel und Entmutigung identifizieren. Die Jünger kannten es sehr gut. Alles, wofür sie 3 Jahre gekämpft und gelebt haben, scheint im Nichts zu verschwinden. Sie schließen sich ein, Türen zu, Dunkelheit, abgeschottet. Und die nächsten 5 Worte aus diesem biblischen Abschnitt begeistern mich. Da kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und er sagte, Friede sei mit euch. Und genau das brauchen wir. Dieses Erlebnis, dass Jesus kommt, er tut es heute noch genau gleich. Vielleicht in diesem Moment, vielleicht heute Morgen in dein Leben, Jesus kommt. Er kommt durch die verschlossene Tür, mitten hinein, zu dieser Schar von entmutigten, zweifelnden Jüngern. Und er sagt, Friede sei mit euch. Im Hebräischen, Gernot hat es angedeutet, und im Aramäischen ist es ein Wort, Shalom. Ich habe das diese Woche erlebt. Einer der wenigen Abende, wo ich mal wieder ganz alleine zu Hause war, gibt es nicht so oft. Ich habe etwas gelesen, habe ein Lied angehört und dann war so ein Moment, wo ich spürte, wie Jesus kommt. Es war real. Es hat mich überwältigt. Ich glaube, es gibt nichts anderes, das mich so bewegt und berührt, wie Gottes Gegenwart zu erleben. Das ist nicht einfach eine Theorie. Das ist erlebbar. Jesus kommt. Kennst du das? Das Herz bleibt leer, wirklich leer, wenn nicht Gottes Gegenwart es füllt. Wir brauchen dieses Erlebnis, dass Gott durch diese verschlossenen Türen zu uns kommt. Und dann geht es weiter. Nach diesen Worten zeigte Jesus ihnen seine Hände und er zeigte seine Seite. Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sahen und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Er muss es nochmals wiederholen. Sie glaubten es noch nicht. Nochmals, Shalom, Friede sei mit euch. Und er zeigt seine Hände. Dieser Friede, den Gott schenkt, der ist nicht nur ein sentimentales Gefühl, sondern der ist Blut erkauft am Kreuz. Er hinterließ Wunden in den Händen und der Seite von Jesus Christus. Dieser Shalom, dieser Friede, der eines Tages die ganze Welt überspannen wird, kostete Jesus alles. Er wurde erkauft. Es ist kein Zufall, dass das Symbol des Christentums ein Kreuz ist. Ein Symbol des Todes, das Leben bringt. Der Tod von Jesus hat etwas erkauft. Vor vielen, vielen Jahren, wirklich viele Jahre her, ging ein englischer Mann nach Kalifornien und er reiste im Land umher. Eines Tages ging er zu einem Sklavenmarkt und als er dort ankam, sah er viele Menschen, Sklaven und Sklavenhändler, die ihre Ware anpriesen. Als er da zuhörte, schmerzte es ihm tief und es überkam ihn eine Wut auf diese Sklaverei. Er ging näher und er sah eine junge Sklavin. Er sprach mit dem Sklavenhändler und er bot ihm einen Preis für diese Sklavin. Ein Preis, der höher war, als dass je ein Preis auf diesem Markt bezahlt wurde. Er unterschrieb den Verkaufsvertrag, er gab dem Händler das Geld. Als nun die Sklavin herunterkam, ihrem Käufer auf Augenhöhe begegnete, füllte sie ihren Mund mit Speichel und spuckte diesem englischen Herrn ins Gesicht voller Verachtung. Ohne ein Wort zu sagen, wusch er mit seiner Hand das Gesicht ab. Er nahm sie bei der Hand und er lief die Straße herunter, bis er zu einem kleinen Büro kam. Er ging hinein zum Tisch, begann mit dem Mann dort zu sprechen. Der Mann hinter dem Tisch protestierte, doch schlussendlich gab der englische Herr ihm wieder Geld und er bekam ein Papier. Er ging zur Frau hinaus und er zeigte ihr diesen Brief. Hier, das ist ein Freibrief. Du bist jetzt frei. Hast du nicht verstanden? Das ist ein Freibrief. Du bist frei. Sie schaute ihn ungläubig an und stotterte, nein, du hast viel mehr bezahlt für mich, als das je, jemals jemand auf diesem Markt bezahlt hat. Und du gibst mir das? Nein. Doch, sprach er, das ist ein Freibrief. Er gab das Papier in ihre Hand und sprach, du bist frei. Und sie erwiderte, mein Herr, wollen Sie damit sagen, Sie haben mich erkauft, um mich zu befreien? Ja, genau. Das ist der Grund, warum ich dich erkauft habe, um dich zu befreien. Tränen kommen aus ihren Augen. Für lange Zeit hat sie nicht mehr geweint. Sie fiel auf ihre Hände und Knie und sprach, er hat mich erkauft, um mich zu befreien. Er hat mich erkauft, um mich zu befreien. Und dann, durch ihre Tränen, schaut sie auf zu diesem englischen Herr und sagt, Sir, alles, was ich mit meinem Leben will, ist dir zu gehören, denn du hast mich erkauft, um mich zu befreien. Jesus kommt durch die verschlossene Tür zu dir. Er zeigt dir seine Hände und er sagt, ich habe für dich bezahlt. Du bist frei. Frei von Schuld, frei von Anklage, frei von Dunkelheit. Er sagt, Shalom, Friede sei mit dir. Ich möchte mit euch gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich glaube, das Gebet kommt schon hinten. Für einige kann es bedeuten, diesen Freibrief heute ganz bewusst anzunehmen. Zu sagen, ja Jesus, ich nehme diesen Brief an. Du hast mich erkauft, um mich zu befreien. Für andere kann es bedeuten, vielleicht wieder einmal neu diesen Freibrief zu lesen und sich zu erinnern und dankbar zu sein. Und dankbar auf ihn zu schauen, er, der uns erkauft hat, um uns zu befreien. Ihr dürft nach vorne kommen, Miriam und Co. Ich fände es schön, wenn wir alle aufstehen. Und jeder, der möchte, der darf sehr gerne laut mitbeten. Dieses Gebet als eine Reaktion auf das, was Jesus für uns tut. Wenn jemand nicht will, gar kein Problem, dann hört einfach zu. Und danach gehen wir in zwei weitere Lieder. Jesus hat uns erkauft, um uns zu befreien. Vater, ihr dürft mitbeten, Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich ohne dich verloren und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben und mich frei gekauft hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und Jesus, ich danke dir für das, was du tust in unserem Leben. Danke, dass es nicht einfach nur Geschichten sind, sondern Realität. Du kommst durch verschlossene Türen in unsere Dunkelheit, ja, in unsere Zweifel, in unseren Schmerz, in unsere Müdigkeit. Und du willst Leben einhauchen. Und deine ersten Worte sind nicht ein Zeigefinger, sind nicht Verurteilung, sondern Shalom, Friede, sei mit dir. Danke, dass du so anders bist, als dass wir einmal ein Bild von dir haben. Und ich bitte für die Zeit, wo wir jetzt alle zwei Lieder dafür gehen, dass der Friede, wo alle Verstand übersteigt, unser Herz erfüllt, wie es nur du kannst tun. Bitte schenk Begegnung mit dir in diesem Moment. Amen.